Also unser Verstand stellt sich über unser Gefühl. Und das war bei mir, bei der Neurodermitis, nichts anderes. Also ich bin 2 Jahre lang mit meinem Kopf gegen die Wand gelaufen und mir konnte keiner helfen. Bis ich angefangen habe, meinem Herz mal wieder zu folgen und zu spüren, hey, da ist was in mir drin, was mir so viel Kraft schenken kann.
Willkommen zurück zu Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dabei bist. Bevor es mit dem Interview losgeht, muss ich eine Sache loswerden, die mir wirklich auf dem Herzen liegt. Und zwar möchte ich Danke sagen. Und ich möchte nicht nur Danke sagen, ich möchte jeden Einzelnen da draußen, der sich diesen Podcast Woche für Woche wieder anhört, loben. Ich habe das Ganze hier nämlich wirklich unterschätzt. Ich habe das ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Mir war die ganze Zeit bewusst, dass die Interviews aufzunehmen, sich mit den Leuten zu unterhalten, auf die Dinge zu reagieren, die sie mir im Interview sagen, mich damit auseinanderzusetzen, Fragen zu stellen, das Ganze zu verarbeiten, dass es unglaublich schwierig ist. Aber ich habe nie so weit gedacht, dass das auch für den Zuhörer schwierig sein könnte. Ich habe mir nie überlegt, dass es wirklich eine Herausforderung ist, dass es nicht mal eben so ist, dass man sich hinsetzt und sagt, ja, ich höre jetzt mal einfach ein Interview über ein Thema, was andere Leute total beschäftigt und was vielleicht auch mich beschäftigt. Und deshalb ist mir wirklich wichtig, euch deutlich zu machen, dass ich das wirklich zu schätzen weiß, dass ihr Teil hiervon seid. Weil das hier ist keine Unterhaltungssendung. Also Open Talk Podcast ist kein Spaß oder ist kein Katzenvideo. Hier geht es wirklich um Probleme und ernste Themen. Und ich möchte das Ganze hier gar nicht überdramatisieren, aber ich möchte einfach jedem hier mal vor Augen führen, dass das wirklich was Besonderes ist, wenn man sich die Zeit hierfür nimmt und vor allem den Mut dazu hat, sich diese Folgen anzuhören. Und das lag mir wirklich auf der Seele. Also ich habe das ein bisschen unterschätzt und letzte Woche ist mir das bewusst geworden, dass das wirklich mal raus musste. Und deshalb wollte ich das hier einfach mal loswerden, bevor das Interview losgeht. Und ich würde sagen, das ist die perfekte Überleitung fürs Interview. Ihr könnt es im Titel bereits sehen, es geht um das Thema Neurodermitis. Eine Krankheit, die mich nie wirklich beschäftigt hat. Ich habe nie mit dem Thema persönlich zu tun gehabt. Es gab immer Leute in meinem Umfeld, die davon betroffen waren. Aber keiner dieser Leute hat bisher so deutlich gemacht, wie schwer es ist, damit umzugehen. Letztens kam es dazu, dass ich mich mit der Mutter von meinem besten Freund getroffen habe. Und sie hat mir ihre Neurodermitis-Geschichte erzählt. Nicht so detailliert wie in diesem Interview, aber mir war von vornherein klar, dass das was ist, was vielen von euch da draußen helfen kann, weil Neurodermitis einfach ein Thema ist, wovon so viele Leute betroffen sind. Und das Problem bei Neurodermitis ist, dass man das meistens nicht verstecken kann. Oft ist es an Stellen, die jeder sieht. Besonders im Sommer ist es ein riesiges Problem, wenn man diese trockenen, roten, aufgekratzten Stellen sieht und man sich dafür schämt. Genau aus diesem Grund war es mir so wichtig, dieses Interview mit euch zu teilen, weil die Person, die hier gesprochen hat, Gabi, es geschafft hat, Neurodermitis komplett aus ihrem Leben zu eliminieren. Sie war in den 20ern so schlimm davon betroffen, dass sie sich nicht mehr aus dem Haus getraut hat, dass sie aufhören musste zu arbeiten und Entscheidungen getroffen hat, die ihr Leben komplett eingeschränkt haben. Heute hat sie keinerlei Neurodermitis-Erscheinungen mehr. Und wie sie es dahin geschafft hat, was für Dinge sie getan hat und was für einen Weg sie gegangen ist, das hat sie im Interview mit mir geteilt und ich freue mich total, das Ganze mit euch teilen zu können und hoffe, dass ihr da was mitnehmen könnt. Es lohnt sich wirklich, bis zum Schluss dran zu bleiben. Ich spreche am Ende auch nochmal ganz kurz und zwar geht es um den Newsletter. Ich habe ein paar wichtige Infos. Also würde ich sagen, wir hören uns am Ende der Folge wieder und ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Interview.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Gabi, ich freue mich total, dass wir zusammen hier sitzen und ein Interview aufnehmen. Das Ganze ist ziemlich spontan zustande gekommen. Und ich bin total gespannt auf das, was jetzt gleich kommen wird. Bevor es losgeht, würde ich sagen, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du, wo kommst du her und was machst du?
Ja, erstmal Fabio, vielen Dank, dass ich das Interview überhaupt führen darf, dass du mir die Möglichkeit gibst. Und mein Name hast du schon genannt, Gabi. Nachname ist Bäumer. Und ich bin jetzt 54 Jahre alt und bin in München geboren und lebe aber seit Urzeiten in Düsseldorf und fühle mich auch als Düsseldorfer.
Um so einen kleinen Einstieg in das Interview zu finden, möchte ich am Anfang immer gern Zitat hören. Was hast du heute mitgebracht?
Also ich kenne viele große Meister, die wunderbare Zitate haben. Ich habe für mich selbst ein Zitat gefunden, was mich auch so durchs Leben trägt und auch täglich zeigt. Und das Zitat heißt, wenn du in die Stille gehst, dann wirst du die Fülle erhalten. Also erst wenn es still ist, wenn es klar ist, dann kann sich der Raum auch wieder füllen. Das ist mein Zitat.
Das finde ich total interessant, weil ich gestern wieder einen Moment hatte, der genau in diese Richtung geht. Und also ich finde das krass, dass das gerade kommt.
Ja.
Um einen Schritt weiter zu gehen, wie schwer fällt dir das, offen über Probleme zu sprechen, offen Dinge anzusprechen, die dich bedrücken?
Sicherlich hatte ich in meinem Leben Phasen, gerade auch im Jugendalter, als ich sehr unsicher war, mit meinen Problemen und Gedanken hausieren zu gehen. Also das habe ich dann schon zurückgehalten, aus Schambereichen, Angst, abgewiesen zu werden. Aber ich habe festgestellt im Laufe meiner Lebenszeit, dass sich gerade das Öffnen lohnt und dass mir unbeschreibliche Dinge entgegengetreten sind, als ich mich geöffnet habe. Aber das war schon eine Schwelle und es hat auch ein bisschen gedauert.
Also war es jetzt nicht die schwerste Entscheidung zu sagen, ich setze mich jetzt hier hin und mache einfach mal einen Podcast, mach eine
Heute
Folge.
Nicht, mit 54 nicht, also mit 30 wäre es auch nicht mehr das Problem gewesen, aber wie gesagt, rückwirkend, wenn man, ja, wie jeder Mensch halt mit Problemen zu kämpfen hat, nicht direkt aufs Tablett zu bringen, weil man einfach nicht weiß, wie reagiert die Umwelt, ne? Wie das nahe Umfeld auch, ne? Und da war ich mir anfangs sehr unsicher, aber mir hat meine Krankheit, über die wir heute sprechen, die hat mich förmlich dazu genötigt, das zu tun.
Du hast gerade schon den Übergang perfekt gemacht. Es steht bereits im Titel, also die Leute wissen, worum es geht, aber einfach mal in deinen eigenen Worten. Warum bist du heute hier und was ist deine Geschichte?
Medizinisch nennt man die Krankheit, mit der ich mich ein paar Jahre rumgeschlagen habe, Neurodermitis. Ich tue mich immer schwer mit den medizinischen Diagnostiken. Das ist ein Wort, ja, das hat man gefunden. Das könnte auch was ganz anderes heißen. Aber letztendlich hängt für mich hinter dem Wort Neurodermitis, das ist ja Haut, ne, Derm, Dermitis, hat es sehr viel mit Lebensweg, Psyche, innere Auseinandersetzungen zu tun, die das ganze Gebilde dieser Krankheit halt auch offen darlegen.
Um vielleicht mal ein bisschen da reinzugehen. Also Neurodermitis ist ja ein Thema, was bei vielen Kindern schon festgestellt wird. War das bei dir auch so, also dass du von Geburt an Neurodermitis diagnostiziert bekommen hast?
Nein, es war nicht von Geburt an. Bei mir ist es später aufgetreten und zwar war ich da so ungefähr 26 Jahre alt. Es hat angefangen mit einem ganz kleinen Fleck im Gesicht, in Höhe des Nasenbereichs unterm Auge und ich habe ständig gekratzt und ja, es hat sich nichts getan und bin dann zum Hautarzt, wie man das üblicherweise macht. Der hat mir eine Kortisonsalbe verschrieben und das Thema war erstmal erledigt.
Wann hast du dann festgestellt, dass das nicht aufhört oder war es dann so, dass der Fleck einfach nicht wegging? Also wo hast du gemerkt, dass das irgendwie was Langwieriges ist?
In der Tat hat das einfach nicht nachgelassen. Es wurde auch mehr, es vergrößerte sich der Bereich und dementsprechend mehr Salbe habe ich drauf gemacht. Das ging also eine ganze Zeit lang ganz gut, bis sich ich sag jetzt mal, auch eine Art eingestellt hat, das hat mich total genervt, weil wir können eher einen Schmerz aushalten als einen Juckreiz. Das kennt auch jeder, der mal einen Mückenstich hatte, der kratzt so lange daran rum, der schmerzt dann, aber den können wir besser aushalten als Juckreiz. Also Juckreiz hat nochmal etwas, hat nochmal eine ganz andere Tiefe auch und löst etwas anderes bei uns aus als ein Schmerz. Je größer das wurde, das Feld im Gesicht, je weniger konnte ich das auch aushalten. Mich nervten nachher meine Haare, mich nervten meine Anziehsachen, die ich über meinen Kopf gezogen habe, wenn ich irgendwo dran gekommen bin. Es ging nachher so weit, dass mich auch der Wind draußen nervte. Also das, ne, das betrifft ja die Haut, ist ja letztendlich auch eine Barriere zwischen innen und außen. Oder auch das Abgrenzen, ja, die Haut ist das größte Organ, wir können uns damit abgrenzen. Und das klaffte aber jetzt auch schon so groß, die Stelle war so groß, dass es auch sichtbar wurde. Also es wurde auch der Gesellschaft im Umfeld sichtbar und dann sprach man mich natürlich auch drauf an. Das nimmt also dann eine Dynamik an. Man will es ja verstecken, verdrängen. Es ist etwas, was nicht ansehnlich ist. Und wenn man sowas im Gesicht hat, ja, kann es vielleicht mit einer Maske rumlaufen, aber das habe ich nicht getan. Und dementsprechend konnte ich mich den Augen der anderen gar nicht entziehen. Also das hatte nochmal eine ganz andere Qualität.
Du warst ja auch da in einem Alter, wo das Aussehen unglaublich wichtig ist. Mitte 20 ist es ja nochmal was ganz anderes und es ist viel schwerer, mit sowas umzugehen. Wie war das, als das erste Mal Leute dich darauf angesprochen haben und einfach gefragt haben, was ist das?
Was für mich unheimlich schwer war, den Menschen, es überhaupt, die da mitzunehmen, was mich gerade so umtreibt. Also was dieser Juckreiz so ausmacht, wenn das so eine größere Fläche ergibt. Das Bild hatte sich im Laufe eines halben Jahres so verstärkt, dass das nicht nur im Gesicht war, sondern es war am Hals, es war an den Händen, es war an den Beinen. Also letztendlich kann ich sagen, mein ganzer Körper rebellierte. Aber ich habe immer nur noch den Fokus eigentlich auf die Haut gelegt, ne? Also auf das Symptom. Und das war mir sichtbar und das war den Leuten sichtbar. Und ich hatte manchmal gar keinen Nerv, den Leuten zu erklären, was ich da gerade habe. Aber wenn du etwas Sichtbares hast, dann sind die Leute schon allein vom Blick her erschrocken und die brauchen schon gar nicht mehr Fragen. Man gerät in Erklärungsnot. Also das war für mich auch ein Ding, was nachher dazu geführt hat, dass ich teilweise Leute gemieden habe. Also als es eine ganz extreme Form angenommen hat, bin ich nachher auch gar nicht mehr arbeiten gegangen. Ich habe mich auch zu Hause verkrochen. Das war aber schon ein Zeitpunkt, ich sag jetzt mal ein Jahr, anderthalb, nach dem ersten Punkt, Auslöser, der mich einfach hat gar nicht mehr arbeiten gehen lassen können. Weil jede Bewegung wehtat. Ne, jedes Drehen, mein Kopf drehen oder so, hat den Juckreiz ausgelöst. Also solche Formen hatte das angenommen. Ich bin irgendwann mal morgens aufgewacht, da lag die Bettdecke, war an mir geklebt. Also eine ganz dünne Bettdecke, das war im Sommer, das werde ich nie vergessen. Und dann musste ich die Bettdecke von meiner Haut abziehen, weil die Lymphflüssigkeit, die aus meiner Haut rausgetreten ist, die hatte diese Verbindung zwischen Bettdecke und Haut möglich gemacht. Und ich musste mich befreien und zog dabei förmlich meine Haut mit ab. Das war schon einer der dramatischen Dinge, die ich da in der Phase erlebt habe.
Das muss psychisch ja unglaublich was mit einem machen, weil es ja was ist, was man nicht einfach ändern kann. Es ist ja da und du kannst ja nicht sagen, wenn ich mir aber jetzt ganz doll wünsche, dass das morgen weg ist, dann passiert das nicht. Wie geht man in so einem Alter damit um, dass man einfach was hat, was man selber sofort nicht ändern kann? Also wie schwer ist das, damit klarzukommen?
Ich habe meine ganze Hoffnung auch natürlich auf die Ärzte gelegt. Das ist ja bei dem einen Arzt nicht geblieben, sondern ich habe Ärzte gewechselt. Ich kann sagen, im Nachhinein habe ich alle Hautärzte in Düsseldorf zumindest durch. Natürlich gibt's noch mehr. Aber es war für mich nicht befriedigend, weil die Aussage war immer, da können wir nichts dran ändern. Neurodermitis ist nicht heilbar. Das war immer das mit dem Spruch, mit dem ich aus der Praxis ging. Das war allein schon sehr frustrierend, dass ich jetzt immer Kortisonsalben schmieren sollte. Und man weiß, wenn man ständig Kortisonsalben auf die Haut packt, dann macht das die Haut auch nicht besser. Und es geht ja auch in andere Bereiche rein. Also Kortison geht ja auch ins System, in unseren Körper rein. Und vernichtet dort auch Dinge oder treibt es Unheil. Ne? Der Darm wird betroffen. Das sind auch wichtige Dinge, die eigentlich auch wieder an der Haut hängen. Aber das war mir erst später bewusst. Also zunächst einmal war es wirklich für mich total frustrierend, dass mir die Medizin da nicht weiterhelfen konnte. Und das hat mich psychisch fertig gemacht. Das war für mich dieses, ich muss jetzt damit leben und mich damit abfinden, dass ich jetzt aussehe wie ein Zombie. Also ich bin auch mal einen Morgen aufgewacht, da hatte ich so dicke Augen, auch vom Weinen und die Lymphflüssigkeit und der Juckreiz, dass ich meine Augen nicht mehr aufbekommen habe. Und ich blind den Hörer gewählt habe, ein Taxifahrer gekommen ist und mich zu einem Arzt gebracht habe, der mir eine Kortisondröhnung gegeben hat. Also das war auch ein schlimmer Teil, ja.
Du beschreibst das Ganze sehr, sehr extrem, aber du hast eben schon gesagt, dass dich das irgendwie nicht befriedigt hat, wenn der Arzt gesagt hat. Also ich stelle mir das so vor, wenn ich bei einem Arzt sitze, möchte ich Hilfe und ich möchte irgendwie Hoffnung. Wenn der Arzt sogar sagt, dass das ein Thema ist, wo er machtlos ist und nichts dran ändern kann und sagt, das ist unheilbar, Wie kann man da die Motivation aufbringen, beziehungsweise die Hoffnung zu sagen, ich werde aber eine Lösung dafür finden? Oder wie ist dieser Prozess zustande gekommen, dass du gesagt hast, auch wenn der Arzt jetzt sagt, da gibt es keine Heilung, mache ich das trotzdem?
Da kommt mein Zitat jetzt mit rein. Also um das Zitat mal zu erklären, wenn ich in die Stille gehe, dann kann ich die wieder füllen. Also wenn ich in einen leeren Raum hineingehe, in die Leere, dann kann dieser Raum gefüllt werden. Wenn keine Möbel drinstehen und der Raum ist leer, dann kann man die mit neuen Möbeln bestücken. Aber für mich war es eben so, dass die Krankheit mich in diese Leere hineingebracht hat. In diese absolute Leere, in die Stille, wo nichts mehr ging. Das war ein sehr gravierendes Ereignis für mich und auch ein Punkt, ja, ich sag jetzt mal, wo die Krankheit mich selbst, also die hat es förmlich übernommen, mich in die Knie zu zwingen, um das mal so auszudrücken, so fühlte ich mich auch, einfach machtlos, hilflos, keiner konnte mir helfen, also es war so ein Stück weit Aufgabe, so nach dem Motto Resignation, ich komme hier nicht mehr weiter, mir kann einfach keiner helfen. Dabei habe ich aber natürlich überhaupt noch nicht darüber nachgedacht, dass ich mir selber helfen könnte. Also der ganze Fokus ging auf, du musst mir helfen, es muss mir doch jemand helfen können. Und an diesem Punkt bin ich geraten, das war ungefähr 2 Jahre nach dem ersten Juckreiz, der aufgetreten hat, wo ich wirklich fürchterlich aussah. Ich hatte eine Haut wie ein Elefant, eigentlich war fast ganz der ganze Körper besiedelt. Und ich in diese Leere verfallen bin. Das war ein Nachmittag, da war ich zu Hause, mein Mann war nicht da. Und ich so eine Resignation hatte, wo ich an einem absoluten Nullpunkt für mich angelangt war und habe gedacht, so will ich nicht leben. So möchte ich nicht weiterleben. Und das war schon ein krasser Moment für mich, weil es war für mich eine Kapitulation. Ich musste aufgeben. Ich hatte den Kampf irgendwo für mich so erstmal verloren. Da an diesem Punkt, in dieser Leere, als ich so richtig leer war, also ich hatte das Gefühl, ich fühle mich nicht mehr. Auch Haut hat ja viel mit Fühlen zu tun. Also alles Hinweise, die ich aber da noch nicht wahrnehmen konnte. Und die Haut hat mich da eben so hingezwungen, um wirklich hinzuschauen. Und erst dann habe ich angefangen, als ich in dieser kompletten Leere war, mal wirklich hinzuschauen und zu gucken, was ist hier eigentlich los? Und dann habe ich angefangen, ich sag jetzt mal, dass ich selber meinen Arzt gespielt habe. Das heißt nicht, dass man mit allen Krankheiten anfangen sollte, direkt sich selbst zu heilen. Aber bei mir war es nun mal so, dass ich von außen keine Hilfe mehr zu erwarten hatte. Und das war eben der Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe an mich selbst noch gar nicht gedacht. Ich bin ja auch noch da. Und habe dann angefangen, das war ein ganz wesentlicher Punkt für mich, mir meine Sachen von der Seele zu schreiben. Ich habe 4 DIN A4-Blätter voll geschrieben, ganz unorganisiert, einfach aus der Seele heraus, aber wirklich voll geschrieben. Und habe mir nachher die Sachen angeschaut. Was hat eigentlich meine Seele da gesagt? Und habe die Sachen analysiert, also wie das vielleicht ein Psychologe auch machen wird, das weiß ich nicht. Ich lese das heute in Büchern, was ich damals alles für mich selber gemacht habe. Ja, habe einfach diese Zeilen auseinandergenommen und habe mir die typischen W-Fragen gestellt. Ich habe gefragt, warum verbrauche ich so viel oder warum kämpfe ich? Warum verbrauche ich so viel Energie? Für wen verbrauche ich die Energie? Was sagt mir das? Ne? Und diese Fragen habe ich dann daneben geschrieben und habe mir das rausanalysiert. Ja, und dieser Brief, diese 4 Seiten wurden immer kleiner, aber immer konzentrierter. Ich wusste also immer mehr, was steht in diesen 4 Blättern drin, um nachher rauszufinden, ach guck mal, ne, das habe ich letztendlich jetzt zu Papier gebracht und damit habe ich angefangen zu arbeiten.
Das klingt unglaublich interessant, weil auf der einen Seite hast du eine Krankheit, die dich zwingt, zu Hause zu bleiben, die dir selber irgendwie zeigt, ich fühle mich nicht wohl in meiner eigenen Haut, die dich zu wirklich Dingen gezwungen hat, die dich eingeschränkt haben. Mhm. Auf der anderen Seite zwingt sie dich dann dazu, dich kennenzulernen. Diese Fragen und diese ganzen Gedanken, die du aufgeschrieben hast, haben ja letztendlich dazu geführt, dass du dir Fragen gestellt hast, die du dir niemals sonst gestellt hättest. Mhm. Hat es dabei geholfen, dich das erste Mal wirklich kennenzulernen?
Auf jeden Fall. Also ich bin immer noch dabei, mich kennenzulernen, und ich glaube, dass das auch ein großer Sinneffekt in unserem Leben ist, uns ständig kennenzulernen. Wir dürfen uns immer wieder kennenlernen, deswegen geraten wir vielleicht auch manchmal an Extreme, die darauf hinweisen, hey, schau doch mal richtig hin. Ist das der richtige Schritt, den du gerade gehst? Also in allem liegt, was mir das Ganze, nicht nur die Neurodermitis, auch viele andere Dinge in meinem Leben, die mir schon widerfahren sind, immer wieder gezeigt, das Schreckgespenst Krankheit, wenn es jetzt um Krankheit geht, ist nicht nur ein Schreckgespenst, sondern darin liegt auch immer eine Chance, weil dort ein Wegweiser drin enthalten ist. Und den zu finden, das ist die Chance, richtig hinzuschauen und zu gucken, hey, was sagt mir das Ganze eigentlich? Warum habe ich das?
Wenn ich mich jetzt in eine Position hineinversetze von jemandem, der auch Neurodermitis hat, der hat diese Krankheit, der Arzt hat gesagt, du hast Neurodermitis, und dann höre ich das jetzt hier und sage mir, ja klar, wenn ich jetzt aber irgendwie ein paar Fragen auf ein Stück Papier schreibe und mich mit mir selber auseinandersetze, das macht meine Krankheit nicht besser. Also ich glaube da nicht dran. Wie würdest du sagen, doch, das funktioniert? Also, was waren die nächsten Schritte für dich, wo du gemerkt hast, das bringt was, was ich hier mache, dass es nicht einfach Humbug ist?
Genau, das ist ein guter Hinweis, weil dabei ist es ja nicht geblieben. Ne, das war mein kleiner Mini-Anfang, um die Richtung zu wechseln und um die Energie in eine andere Richtung zu bringen. Auf den Fokus, auf den wir uns richten, auf den Blick, den wir lenken, da geht unsere Energie auch hin. Und meine ganze Energie war ja vorher in Richtung Arzt, helfen, jemand muss mir draußen helfen. Da ist meine Energie hingeflossen. Und da habe ich erstmalig, als ich mir meine Blätter da zusammengeschrieben habe, die Energie auf einmal in mich reingesetzt. Und die Energie floss auch in meine Richtung. Und wie gesagt, dabei ist es nicht geblieben. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht arbeiten können. Wie gesagt, es betraf auch meine Hände. Zu dem Zeitpunkt habe ich als Friseurmeisterin gearbeitet. Und das ging schlichtweg überhaupt nicht. Und ich habe aber die Zeit genutzt, und nachdem ich diese Blätter immer wieder ausgewertet, mir immer wieder Fragen gestellt habe, habe ich angefangen, auch weiterhin in die Stille und in die Leere zu gehen. Also ich habe angefangen mit Meditation. Ich habe das nie vorher gelesen, gelernt, sondern ich habe mir mein eigenes Ding da gemacht, habe mich einfach im Wohnzimmer auf den Teppich gesetzt, oder manchmal habe ich mich hingelegt, also man muss es nicht immer im Sitzen machen, aber ich habe festgestellt, so eine achtsame Haltung ist schon eine gute Sache, weil man dabei sehr wach ist. Und in diese Stille hinein und Leere hineinzugehen, hat mir einfach auch nochmal geholfen, mehr an meine Gefühle, an meine Intuition heranzukommen. Und das war ein weiterer, wirklich großer Schritt, weil ich zu dem Zeitpunkt dann in der Meditation angefangen habe, einfach mir Areale meines Körpers herauszufischen. Und zwar habe ich, wenn ich dann meditiert habe, das habe ich so dreimal am Tag gemacht. Ich bin nicht so ein konsequenter Mensch, aber ich habe es zu verschiedenen Zeiten gemacht, wenn es mir gut ging. Es war ja immer noch vorhanden, meine Symptome. Habe ich mich hingesetzt und habe zum Beispiel angefangen, meinen rechten Arm in den Fokus zu nehmen und den zu streicheln und den innerlich ganz viel Liebe zu schenken und Licht. Und ob man es glaubt oder nicht, das Areal des Armes ging von Woche zu Woche, sah der Arm besser aus. Und der Arm hat sich, ja, ich sag jetzt mal, angenommen gefühlt. Das war mein Gefühl. Hey, endlich werde ich geliebt und gesehen. Ich habe mich lange Zeit auch überhaupt nicht um mich gekümmert. Das war auch eine Erkenntnis aus dieser Geschichte. Ich habe sehr viel gearbeitet als Geschäftsführerin. Ich habe mir null Zeit für mich genommen. Ich hatte keine Entspannung. Ich bin auf 1000 Partys gewesen. Das war unser Leben. Und ich hatte manchmal noch nicht mal Zeit, mal in Ruhe zu duschen. Also voll Power und voll Leistung und Entspannung null. Und das war eine Erkenntnis für mich, dass ich gemerkt habe, hey, mein Körper braucht das aber. Mir war das vorher aber nicht bewusst. Und mit der Meditation habe ich mir dieses Programm gegeben und in ganz kleinen Schritten, ich hatte überhaupt keine Riesenerwartung, mir einfach meinen rechten Arm vorgenommen und habe ihm Liebe geschenkt. Visuell, mit der Hand und in der Meditation, und der Arm wurde besser. Und das habe ich weitergeführt, bis mein Körper komplett clean war. Zumindest keine sichtbaren Spuren mehr von Neurodermitis oder Juckreiz.
Das ist, und so augenscheinlich ist es bis heute so. Also
ja.
Das ist total faszinierend. Ich könnte natürlich jetzt einhaken und sagen, klar, du hattest diese eine besondere Form der Neurodermitis, wo man sagen kann, klar, wenn ich mich jetzt auf mich fokussiere, dann geht das weg. Alle anderen Formen von Neurodermitis haben das nicht. Die sind für immer da. Mhm. Würdest du sagen, dass der Prozess, den du durchlaufen hast, jeder durchlaufen kann und damit seine Neurodermitis eindämmen oder vielleicht sogar komplett verlieren könnte?
Ist auch ein guter Gedanke, weil wenn man jetzt mal Kinder nimmt, ja, die ja schon teilweise mit Neurodermitis auf die Welt kommen, denen das Rezept an die Hand zu geben, würde ich sagen, geht nicht. Ne? Also es gibt auch kein Rezept. Es ist immer individuell zu sehen und ich habe auch da nur ein Fenster gerade geöffnet und um eben den Menschen draußen zu zeigen, das war ein Teil. Es gibt noch mehrere Teile daran. Ich habe meine Familie auseinandergenommen. Meine Stellung zur Familie habe ich gründlich untersucht und habe dabei Riesenerkenntnisse erhalten. Das heißt also, um nochmal auf die Haut zurückzukommen, Haut ist, wie gesagt, das Organ, was uns abgrenzt. Und eine Grenze auch erhält. Das heißt, wenn ich dich berühre, dann kann es sein, dass es auch schon übergriffig ist, wenn du das nicht möchtest. Ja, das heißt also, da entsteht schon ein Geben und Nehmen. Und wenn Kinder das haben, muss man unbedingt auch die Eltern und die Familienangehörigen mit einbeziehen, weil auch das wirkt sich auf die Haut und auf die Neurodermitis aus. Das ist ein großer Teil. Das eine ist eben, was psychisch oder physisch läuft, auch im Körper. Da ist eine Disharmonie zwischen Säuren- und Basenhaushalt. Ich bin nachher in die Ernährungsschiene reingegangen. Ich habe den Ernährungsberater diesbezüglich dann auch gemacht und meinen Gesundheitsberater, habe mich mit diesen Themen auseinandergesetzt, habe dann auch angefangen, weil ich wusste, der Darm ein Riesenteil ist. Der Darm ist praktisch der Bruder von der Haut, um das mal so ganz klassisch darzustellen. Und wenn es dem nicht gut geht, dann geht's der Haut auch nicht gut. Das kennen wir auch alle. Wenn wir ungesunde Sachen essen, dann sprießen den Jugendlichen die Pickel auf die Stirn. Ja, dann hat die Haut da jetzt eine Reaktion? Daran sehen wir schon, dass wir nicht nur Haut sind oder nur Lunge oder nur die Krankheit, wo sie sich gerade hingesetzt hat, sondern wir sind ein ganzer Mensch. Und das war eine Riesenerkenntnis für mich. Und das habe ich auch mal in ein Gedicht reingebracht. Wir sind aus einer Zelle entstanden. Und diese Zelle hat uns ganzer Mensch geformt. Das heißt, wenn wir irgendetwas haben, ist immer der ganze Mensch daran auch betroffen. Und dann gehe ich noch weiter. Die ganze Familie ist mit einzubeziehen, ja, die ganze Umwelt ist mit einzubeziehen. Und das, was innerlich bei mir sich abspielt, das passiert auch oft äußerlich. Also es gibt immer eine Resonanz, die da entsteht. Und die zu betrachten, ist eine wertvolle Sache. Deswegen gibt's nicht das Rezept, um zu sagen, naja, ich habe das so gemacht, der andere Neurodermitiker kann das genauso machen. Bei denen herrschen vielleicht ganz andere Dinge vor, die auch zuerst angegangen werden sollten.
Warum ist es dann in der Medizin heute so, dass trotzdem jeder einfach die eine Creme verschrieben bekommt, jeder als unheilbar krank abgestempelt wird? Mhm. Der Ansatz, den du hier gerade offengelegt hast, ist ja ein komplett anderer und geht ja in eine ganz andere Richtung. Warum glaubst du, dass es da draußen nicht verbreitet ist? Warum ist es so viel einfacher, oder vielleicht ist es eigentlich schon der Punkt, es ist viel einfacher, einfach eine Creme zu verschreiben und zu sagen, ja, versuch damit klarzukommen, ich kann dir leider nicht helfen. Warum glaubst du, ist das immer noch so?
Ich glaube, dass ein großer Teil unserer Erziehung, unsere Denke natürlich mit der Schulmedizin geprägt hat. Das heißt, wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt. Und die Schulmedizin ist ja letztendlich eine Akutmedizin. Die ist sehr, sehr wertvoll. Also ich habe ja momentan einen rechten Trümmerbruch am Bein. Und wenn es die Schulmedizin nicht gäbe, da könnte ich mit meinen vielen Erkenntnissen oder Homöopathie überhaupt nichts machen. Deswegen bin ich der Schulmedizin da sehr dankbar und es ist ein wichtiger Teil in unserer Gesellschaft. Aber in chronischen Bereichen ist die Schulmedizin vielleicht nicht mehr unbedingt die richtige. Begleitend ja, aber der Fokus muss auf das Ganzheitliche liegen. Und das ist meine Erkenntnis aus meinen, ja, auch teilweise mehreren chronischen Geschichten, aus denen ich mich herausgehoben habe. Und die Erkenntnis eben daraus, dass wir mit unserer Denke da aber noch so manifestiert sind, und es wird ja heute auch noch dieses System ja nicht vorgegault, aber wir sind in diesem System eingebettet. Wenn wir auf die Welt kommen, das passiert ja nicht mehr, ich sage jetzt mal unbedingt in Hausgeburt, sondern wie die Mutter oder die Frau geht ins Krankenhaus, dort wird sie schon medizinisch versorgt, was auch gut ist. Aber viele Dinge laufen auch für die Mutter schon nicht mehr intuitiv, sondern es gibt solche viele Vorkehrungen, die der Mensch schon oder die Mutter machen soll, damit das Kind eingebettet und ja alles richtig im Bahnen läuft, und verliert dabei manchmal sogar auch da schon die Intuition, was ist für mein Kind wirklich das Beste. Und wir kommen so sehr ab, wir kriegen so sehr eine Denkerstruktur ein. Wir sind verkopft, sagen auch manche Wissenschaftler. Ne, wir sind vergeistet. Also unser Verstand stellt sich über unser Gefühl. Und das war bei mir, bei der Neurodermitis, nichts anderes. Also ich bin 2 Jahre lang mit meinem Kopf rumgelaufen, gegen die Wand gelaufen und mir konnte keiner helfen. Bis ich angefangen habe, meinem Herz mal wieder zu folgen und zu spüren, hey, da ist was in mir drin, was mir so viel Kraft schenken kann und was mir Heilung bringt. Zu dem Zeitpunkt wusste ich das alles noch gar nicht, aber ich hatte ja gar keine andere Möglichkeit und bin dem gefolgt und habe schon viele Menschen gesehen, auch die ich mittlerweile begleite, denen das sehr wohl nützt, diese innere Kraft, die wir besitzen, mit der wir auch alle auf die Welt kommen, die wieder zu nutzen und mehr einzusetzen. Das heißt nicht, dass wir unseren Geist dadurch verlieren, ganz im Gegenteil, aber es könnten gute Partner sein und das ist im Moment nicht der Fall.
Du hast jetzt schon sehr viele Dinge gesagt, die das Ganze zusammengefasst haben und du hast unglaublich viel mit auf den Weg gegeben. Ich würde gerne noch eine Zusammenfassung von dir haben. Was kann man aus deiner Geschichte, aus dem ganzen Thema Neurodermitis und den Weg, den du gefunden hast, für dich damit umzugehen, was kann man daraus mitnehmen?
Ich glaube, egal, ob der Mensch unbedingt ein körperliches Leiden hat oder ein psychisches Leiden, wobei das immer noch eine andere Ebene ist, anfangen darf, wieder mehr auf sich zu hören, auf seine innere Kraftquelle. Weil mit diesem Licht, was ich eben schon angedeutet habe, kommen wir alle auf die Welt. Und das Licht begleitet uns ein Leben lang. Und ja, wieder mehr in uns hinein zu spüren, was denn für uns gut ist. Ich habe viele Erfahrungen auch gemacht, auch heute noch, wenn Menschen mir helfen wollen, dann besteht die Hilfe oft aus Ratschlägen, die Person selbst betreffen. Also die sagen, mach das doch so und so, und die aber gar nicht bei mir sind, sondern die sind bei sich selber. Und ich glaube, davor sollte man sich hüten, gerne einen Rat aufzunehmen, aber zu gucken, hey, ist es eigentlich nur der Ratschlag der eigenen Person, die mir den Ratschlag gibt, die mir den aufstülpen will, oder einfach mal auch anfangen zu dürfen, mein eigener Ratgeber zu sein, sich davor nicht zu scheuen und sich wieder zu vertrauen, also sich selbst zu vertrauen. Die inneren Kräfte, mit denen wir hier auf die Welt gekommen sind, die sind da. Und die können uns so viel Hilfestellung geben, dass wir die aber lange Zeit vernachlässigt haben. Und das hat mir meine Krankheit und die anderen Sachen, die ich zum Leben erlebt habe, immer wieder gezeigt. Und ich bin, glaube ich, immer wieder gestärkt hervorgegangen.
Ich kann an der Stelle erstmal Danke sagen, dass du so ehrlich warst und die Geschichte hier gerade geteilt hast, weil ich glaube, dass vor allem aus deiner Geschichte sehr viele Menschen eine unglaublich große Motivation ziehen können, weil auch wenn man jetzt, ich bin keineswegs von Neurodermitis betroffen, kann sein, dass es irgendwann vielleicht auch mal kommen kann. Aber momentan habe ich das nicht. Trotzdem habe ich Dinge in meinem Leben, die vergleichbar damit sind. Und du hast es eben schon kurz angeschnitten, du begleitest Leute und hilfst dabei, mit eigenen Dingen besser umzugehen, Wege zu finden, die vielleicht ausweglos erscheinen. Und deshalb finde ich das so unglaublich interessant, was du gerade gesagt hast, weil man so viel daraus mitnehmen kann. Es heißt, dass man, selbst wenn man eine Diagnose vielleicht bekommen hat, wenn irgendwas da ist, was in Stein gemeißelt wirkt, manchmal gar nicht so ist, sondern dass man einfach vielleicht mal einen ganz anderen Blick auf das Thema werfen muss und sich dann völlig neue Wege aufmachen. Und vielleicht kannst du da noch kurz was zu sagen. Ich meine, es wird noch eine zweite Folge mit dir kommen, wo wir noch viel tiefer auf das Thema eingehen werden. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, du hast es eben gesagt, du begleitest Leute und ich bin auch einer dieser Leute, mit denen du dich hinsetzt und wir quatschen manchmal auch, wenn das Mikro nicht an ist. Mhm. Kannst du da vielleicht noch ein paar Sachen zu sagen?
Mhm. Ich bin oder ich fühle mich, wenn Menschen zu mir kommen und ein Thema mitbringen, eher als Reisebegleiter. Ich reise, weil ich schon viele, viele verschiedene Wege mit meinen 54 Jahren gegangen bin. Also mein Leben selbst hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und diese Weisheit gebe ich natürlich auch gerne weiter. Und mich freut selber auch ungemein, wenn ich da helfen kann. Weil mein Leben eben auch sehr zackig gelaufen ist. Also Höhen und Tiefen, sehr viele Höhen. Ich habe ein tolles Leben, aber auch sehr, sehr, sehr viele Tiefen. Und diese Tiefen haben mich aber zu diesem Menschen gemacht, der ich bin, und kann eben aus dieser Weisheit heraus den Menschen begleiten und kann sagen, hey, den und den Weg, wenn du den gehst, ja, dann guck aber nochmal genau hin. Also ich fasse das jetzt einfach nur mal ganz grob, weil wir ja gesagt haben, wir machen nochmal eine Folge daraus, ohne übergriffig zu werden, ohne, ich sage jetzt mal als Reisebegleiter, weit vorzugehen und den anderen hinter mir zu lassen, sondern immer auf Augenhöhe, und letztendlich geht der Reisende den Weg selber. Ich begleite denjenigen nur und versuche ihm einen Blickwinkel und oder eine Welt wieder zu sich zu eröffnen und da seine Kraftquelle entdecken zu dürfen.
Ich muss sagen, ich freue mich auf die zweite Folge schon. Die erste Folge war jetzt super, aber das, wo es mir bei Open Talk Podcast primär drum, natürlich ist es wunderbar, wenn Leute ihre Geschichte teilen. Was mir aber so wichtig ist, dass Leute aus ihrer Geschichte anderen Menschen was mitgeben können. Mhm. Und du stehst als Person, beziehungsweise sitzt gerade als Person hier und du kannst anderen Leuten helfen. Und das finde ich so wichtig. Und das möchte ich mit Open Talk Podcast weitergeben. Einfach, dass man sich gegenseitig helfen kann. Und deshalb, ich möchte gar nicht mehr viel auf das Thema eingehen. Dazu wird es, wie gesagt, eine Folge geben. Bevor das Ganze jetzt hier dem Ende zugeht, gibt es wie immer noch das Buch. Und zwar, wie sieht das aus, Gabi? Was hast du den Leuten für ein Buch mitgebracht?
Als Buchempfehlung habe ich überhaupt kein Buch, was in Richtung Haut geht, weil ich glaube einfach, Themen so breit sind und auch die Hautsache so eine breit gefächerte Sache ist. Mir hat damals, also wir haben viele Bücher geholfen, aber ich glaube, so zum Einstieg, um einfach zu sehen, wie viel Macht wir selber haben, finde ich das Buch Die Mäusestrategie für Manager ganz toll. Es ist ein ganz, ganz leicht gelesenes Buch, fast in Kinderschrift, auch kurz gehalten. Und um das nur kurz anzuschneiden, es geht um einen Käseberg, der Glück verspricht, und um zwei Mäuse und zwei Zwergenmenschen, die sich ständig diesem Glück erlaben, jeden Tag zum Käseberg gehen, und irgendwann ist der Käseberg weg. Und da fängt die Geschichte dann an, und die steht eben dafür, wie wir unserer Intuition folgen können, um wieder diesen Käseberg zu erlangen.
Das ist ganz witzig, weil das Buch liegt, glaube ich, seit 3 Wochen bei mir auf dem Bücherstapel und okay, muss jetzt auch von mir gelesen. Also ganz cool, also mega. Finde ich gut, dass du das empfohlen hast. Ja. Gabi, wirklich vielen Dank, dass du so ehrlich warst und ich glaube, vielen Leuten hier was mitgegeben hast. Ich habe mich total gefreut, dass wir zwei das hier gemacht haben. Und wie gesagt, das war nicht das letzte Mal, dass wir beide hier vor dem Mikro saßen. Also wir haben uns gerade warm gesprochen und uns auf die zweite Folge vorbereitet. Wirklich, danke und ja.
Ja, vielen Dank dir.
Ich habe es euch im Intro bereits versprochen, ganz zum Schluss grete ich hier nochmal rein. Und zwar ist es während des Interviews nicht mehr so rübergekommen, wie ich es eigentlich wollte, deshalb habe ich es nachher nochmal aufgenommen. Ich möchte euch zum Schluss noch 3 Dinge mitgeben. Und zwar zum einen ist es unglaublich wichtig, dass dieser Podcast hier geteilt wird, dass ihr den Podcast weitergebt. Und vor allem, wenn ihr Leute im Umfeld habt, wo ihr wisst, euch kann der Podcast helfen, dann teilt ihn. Schickt den Leuten eine Nachricht und sagt, ey, ich glaube, ich habe hier was dir helfen könnte, und ich verspreche euch, niemand wird euch das übel nehmen. Ganz im Gegenteil, ihr könnt anderen Leuten helfen. Mich würde total interessieren, wie ihr zu der Folge heute steht, ob ihr daraus was mitnehmen konntet. Wenn Neurodermitis bei euch ein Thema ist, hat euch das Ganze Hoffnung geschenkt? Habt ihr angefangen, anders über das Thema zu denken? Falls ihr da Dinge in eurem Kopf habt, teilt sie mir mit, schickt mir eine Nachricht oder schreibt mir eine Mail. Ich freue mich immer total über die Dinge, die nach diesen Interviews zurückkommen. Jetzt will ich noch ganz kurz zum Newsletter kommen. Und zwar gibt es seit Freitag offiziell einen Open Talk Podcast Newsletter. Das Ganze dient einfach dazu, euch darauf hinzuweisen, wenn neue Folgen erscheinen. Nicht jeder hat Instagram und nicht jeder ist immer bei Instagram online, beziehungsweise nicht jeder sieht alle Posts bei Instagram aufgrund des Algorithmuses. Durch den Newsletter ist es mir aber jetzt möglich, dass ich euch einfach eine E-Mail schicke und ihr sofort informiert werdet, wenn neue Folgen erscheinen. Das ist kein Spam-Ding und ich will euch keinen Kram in meinem Newsletter verkaufen. Es dient wirklich einfach nur dazu, dass ihr erfahrt, wenn neue Folgen erscheinen. Und darüber hinaus gibt es vereinzelt Content, der nirgendwo anders erscheint. Das Ganze ist natürlich kostenlos und ihr findet den Newsletter auf der Webseite, also unter www.opentalkpodcast.de. Wenn ihr einfach nach ganz unten scrollt, habt ihr unten den Newsletter-Button. Wenn ihr draufklickt, könnt ihr euch einfach anmelden und der Rest erklärt sich von selbst. Zum Schluss bleibt nur noch zu sagen, am Mittwoch erscheint die nächste Folge Fabio Talks. Es kann sein, dass am Montag wieder eine Umfrage bei Instagram gestartet wird und ihr Teil der Folge sein könnt. Also guckt am Montag bei Instagram vorbei, bei Open Talk Podcast. Und ich freue mich, euch am Mittwoch hier wiederzusehen, wenn es heißt Fabio Talks Folge Nummer 4. Bis dann, Leute.